Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie den ersten Teil der Auslegung vom Psalm 118. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Israels Happy End. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewiglich. So soll denn Israel sprechen, ja, seine Gnade wird ewiglich. So soll denn das Haus Aaron sprechen, ja, seine Gnade wird ewiglich. So sollen denn, die den Herrn fürchten, sprechen, ja, seine Gnade wird ewiglich. Ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich. Er kommt mir zu Hilfe, und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Alle Heiden haben mich umringt, im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen, sie sind erloschen wie ein Dornenfeuer. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen, die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohlgelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott. Er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade währt ewiglich. Einleitung. Psalm 118 gehört zu den meistzitierten Psalmen des Neuen Testaments und zur Psalmengruppe, die die Juden regelmäßig an den drei großen Feiertagen Passa, Sukkot und Shavuot sangen. Diese Gruppe umfasst die Psalmen 113 bis 118 und sie werden heute noch am Passafest in den jüdischen Häusern gesungen. Man nennt sie die Lobpreispsalmen, hebräisch Hallel bzw. Halleluja. Der Herr Jesus sang diesen Lobpreis nach dem Passa und der anschließenden Einsetzung des Abendmahls zusammen mit seinen Jüngern in einem Obergemach in Jerusalem. Dort erklärte er ihnen auch, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Matthäus 26, Vers 29. Direkt im Anschluss daran in Vers 30 heißt es, nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Die Reihenfolge war, Der Herr feiert mit seinen Jüngern das Passahmahl in Matthäus 26, die Verse 17 bis 19. Er entlarvt den Verräter Judas in Matthäus 26, die Verse 20 bis 25. Judas verlässt die Passahfeier, Johannes 13, Vers 30. Der Herr setzt das Abendmahl ein, Matthäus 26, die Verse 26 bis 28. Dann spricht Jesus die denkwürdigen Worte, dass er nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken wird, bis das Reich Gottes gekommen sein wird, in Matthäus 26, Vers 29. Danach singen sie den Lobpreis, der mit Psalm 118 endet, in Matthäus 26, Vers 30. Und im Anschluss daran geht der Herr nach Gethsemane und am folgenden Tag ans Kreuz, Matthäus 26, die Verse 30 bis 36. Nachdem der Herr gesagt hatte, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters, sangen sie also den Lobpreis, der mit Psalm 118 endete. Somit gibt dieser Psalm der Hoffnung Ausdruck, die Israel im Blick auf die Rückkehr des Messias und sein Reich hat. In den neutestamentlichen Briefen, in der Zeit des Gemeindezeitalters, ertönt das Halleluja nirgends mehr, sondern interessanterweise erst wieder in Offenbarung 19, die Verse 1 bis 6, wo beschrieben wird, dass der Herr als König zurückkommt, um seine Königsherrschaft anzutreten. Der messianische Bezug. Den eindeutigen messianischen Bezug dieses Psalms finden wir im Neuen Testament an zwei Stellen. Psalm 118, Vers 22 und 23, in Matthäus 21, Vers 42. Dort steht: Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Und Psalm 118, Vers 26 in Matthäus 23, Vers 39. Dort steht: Ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Der messianische Fels und Eckstein. In Psalm 118, Vers 22 und 23 lesen wir: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Der höchste Punkt des Tempelberges war der Fels, auf dem das Allerheiligste des Tempels stand. Heute ist die Omar-Moschee mit der goldenen Domkuppel über diesem Felsen. Aber er ist immer noch sichtbar. Der gesamte Tempelbau war auf diesem natürlichen Fundament gegründet. Der Eckstein war der erste Stein eines Bauwerks, nachdem der ganze weitere Bau ausgerichtet wurde. Erstens: Jesus, Fels und Eckstein in einem. Dr. Roschelibi erklärt, dass der Fels nicht bloß die Funktion als Fundament für den Tempel erfüllte, sondern gleichzeitig auch der Eckstein des Tempelbaus war. Er erfüllte somit zwei Aufgaben gleichzeitig. Das Fundament und der Eckstein bildeten in diesem Fall eine Einheit. Und genau das drückt Jesaja im Blick auf den Messias aus in Jesaja 28, Vers 16. Darum, so spricht der Herr, Herr: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Im Neuen Testament wird sehr deutlich erklärt, dass Jesus sowohl der Fels in 1. Korinther 10, Vers 4, als auch der Eckstein ist, in Epheser 2, Vers 20. Die oben zitierte Jesaja-Stelle wurde bereits im Judentum auf den Messias gedeutet. Zweitens: der blutbesprengte Fels. Am großen Versöhnungstag musste das Blut ins Allerheiligste gebracht und siebenmal vor die Bundeslade gesprengt werden. Somit wurde der Fundamenteckstein zum blutbesprengten Felsen, was in seiner ganzen Tiefe wieder auf den Erlöser Jesus Christus hinwies, der sein Leben am Kreuz dahingab. In 3. Mose Kapitel 16, die Verse 14 bis 15 lesen wir: Er soll auch von dem Blut des Jungstiers nehmen und es mit seinem Finger gegen den Sühnedeckel sprengen, nach Osten zu. Siebenmal soll er so vor dem Sühnedeckel mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang, und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstieres getan hat. Und er soll es auf den Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel sprengen. Drittens, der erhöhte Christus. Dr. Rogelibi betont weiter, dass der Fels im Allerheiligsten 3 Finger breit höher lag als der Boden im übrigen Heiligtum. Der Messias ist sowohl der Fels als auch der Eckstein, und er ist hoch über alle Fürstentümer, Mächte, Herrschaften und Gewalten erhöht. Epheser 1, Vers 20 bis 22. Viertens, der Blick zum Ölberg. Der Hohepriester sprengte das Blut vor der Bundeslade in Richtung Ost auf den Felsen. Dies war die Richtung, in der Adam und Eva nach ihrem Sündenfall den Garten Eden verlassen mussten, sagt uns 1. Mose 3, Vers 24. Und auch Kain ging, nachdem er seinen Bruder Abel ermordet hatte, in Richtung Osten weiter, hinweg vom Angesicht des Herrn, sagt uns 1. Mose 4, Vers 16. Der Osten zeigt symbolisch, wie sich die Menschheit von Gott entfernte. Durch das Sprengen des Blutes auf den Felsen in Richtung Osten ruft Gott die Menschen durch das Opfer Jesu nach Hause, zurück auf den Felsen. Er ruft zur Vergebung durch das Blut Jesu. Der direkte Eingang zum Tempel lag deshalb auch in Richtung Osten. Der Blick des Hohen Priesters ging daher beim Sprengen des Blutes in Ostrichtung und damit in Richtung Ölberg. Das ist auch der Weg, den Jesus gegangen ist. Er ging vom Tempel zum Ölberg und fuhr später vom Ölberg aus in den Himmel auf. Durch Jesus ruft der Herr die Gottfernen zurück und führt sie in sein Himmelreich. Der Ölberg ist bekanntlich auch der Ort, an den Jesus zurückkehren wird, um den Tempel wieder zu betreten. Nach Hesekiel 43, die Verse 1 bis 4, Hesekiel 44, die Verse 1 und 2 und Apostelgeschichte 1, Vers 11 und 12. Der verworfene Messias. Die Bauleute stehen für die Gelehrten der Tora, das heißt für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Matthäus 21, die Verse 42 bis 45 und Apostelgeschichte 4, Vers 11. Hierzu ist eine weitere Anmerkung von Dr. Rogelibi sehr interessant. Golgatha war ein ausgedienter Steinbruch. Bei dem darin übrig gebliebenen Felsen handelte es sich um Gestein, das zu weich war, um als Baumaterial verwendet zu werden. Dies bedeutet, der Messias wurde auf einem von den Bauleuten verworfenen Stein gekreuzigt. In Verbindung mit der messianischen Stelle im Psalm 118, Vers 22 ist dies besonders beachtenswert. Wir sehen im anschließenden Vers 23 noch einen merkwürdigen Zusatz, der auf einen verborgenen Plan Gottes aufmerksam zu machen scheint. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Psalm 118, Vers 22 bis 24. Was soll daran wunderbar sein, dass die Bauleute den Stein verworfen haben und dass dies der Tag ist, den der Herr gemacht hat, um darin fröhlich zu sein? Ich denke, dass Israel erst rückblickend erkennen wird, was die Gemeinde bereits heute wissen darf. Es ist deshalb wunderbar, weil Gott in seiner Allmacht und Allwissenheit die teuflischen Pläne der Pharisäer und Schriftgelehrten so zu wenden wusste, dass sich dadurch ein tiefer liegender Plan Gottes erfüllte. Der Tag der Verwerfung des Messias wird zum Tag des Heils für die Nationen. 2. Korinther 6, Vers 1 und 2. Und der Herr wird zum Eckstein der Gemeinde. Der Tag der Kreuzigung Jesu wurde der Tag des Heils für alle Glaubenden aus allen Nationen. Das hat Jesus selbst bereits im Gleichnis von den Weingärtnern angekündigt. Damit wird ein messianischer Bezug zu Psalm 118 hergestellt. In Matthäus 21, die Verse 42 und 43 sagen: Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Der Apostel Paulus legt es später noch etwas klarer dar. Wir lesen in Epheser 2 die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Hier wird nichts anderes erklärt, als dass der verworfene Messias, der messianische Fels und Eckstein des Tempels, nun zum Tempel der Gemeinde geworden ist. Jesus ist der Fels bzw. Eckstein. 1. Korinther 3, Vers 11 sagt, einen anderen Grund kann niemand legen. Auf diesem Felsen fußt die geistliche Grundlage der Apostel. Und auf diese Grundlage der Apostel, das Neue Testament, ist die ganze weitere Gemeinde gebaut. Petrus wendet es ebenfalls auf Jesus und die Gemeinde an. Wir lesen in 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 8. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Dass die Heiden nun auch zum Eckstein zu Jesus hinzuberufen sind, ist wunderbar in unseren Augen. Darüber lobpreist Paulus den Herrn in Römer 11, nachdem er das Heilswirken Gottes mit Israel und der Gemeinde dargelegt hat. Wir lesen dort in den Versen 31 bis 36: So haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Zwei Warnungen. Nur Jesus. Der Apostel Petrus greift das Thema Eckstein auf und verkündigt dem Judentum in Apostelgeschichte 4, Vers 11 und 12: Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Damit macht Petrus ein für allemal klar, dass es auch für Israel keinen anderen Weg zum Heil gibt als Jesus. Nur durch Glauben. Der Apostel Paulus geht in seinem großen Israel-Beitrag in Römer 9 ebenfalls darauf ein und schreibt in den Versen 30 bis 33: Was wollen wir nun sagen? Dass Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben, und zwar die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass aber Israel, das nach dem Gesetz der Gerechtigkeit strebte, das Gesetz der Gerechtigkeit nicht erreicht hat. Warum? Weil es nicht aus Glauben geschah, sondern aus Werken des Gesetzes. Denn sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das Happy End Israels. In Matthäus 26, die Verse 29 bis 30 lesen wir: Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, der mit Psalm 118 endete, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das Himmelreich auf Erden steht noch aus. Es wird mit der Rückkehr Jesu anbrechen, mit der Aufrichtung seiner Königsherrschaft und mit der Erscheinung des himmlischen Jerusalems. Davon lesen wir in Matthäus 25, Vers 31, in Matthäus 6, die Verse 9 bis 10 und in Offenbarung 21, Vers 1 und 2. Dass Jesus von diesem irdischen messianischen Reich sprach und nicht etwa den Himmel meinte, wird durch seinen Hinweis ersichtlich, erst wieder im Reich des Vaters vom Gewächs des Weinstocks zu trinken. Der Herr sprach von einem irdischen, physischen Weinstock, von dessen Gewächs und Produkt. Also bezieht sich das Reich demnach auch auf die Erde, wo dieses Gewächs wächst und gedeiht. Die Bemerkung Jesu im Blick auf Psalm 118, die Verse 22 und 23, dass er selbst der verworfene Eckstein ist, in Matthäus 21, Vers 42, und sein Hinweis im Blick auf Psalm 118, Vers 26, auf die Erwartung Israels und sein Wiederkommen, Matthäus 23, Vers 39, gibt dem ganzen Psalm prophetische Bedeutung. So dürfen wir nachfolgende Punkte in diesem Licht betrachten. Erstens, dass nicht die Menschen oder Völker seine Rettung sind, sondern der Herr. Nicht auf Menschen und Nationen ist Verlass, sondern der Herr ist der sichere Fels. Matthäus 18, die Verse 8 bis 9 sagen, besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Zweitens, in seiner größten Bedrängnis, wenn alle Nationen zu Feinden geworden sind und der antichristliche Weltherrscher Israel zu Fall bringen will, wird es sich auf den Herrn besinnen und seine Hilfe erfahren. In Psalm 118, die Verse 10 bis 16 lesen wir, alle Heiden haben mich umringt. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie ein Dornenfeuer. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte. Aber der Herr half mir. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, und er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Vergleichen Sie dazu auch Sacharja 12, die Verse 4 bis 9. Drittens, Israel wird zwar durch die große Trübsal geführt, aber es wird nicht untergehen. In Psalm 118, die Verse 17 bis 18 lesen wir, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Vergleichen Sie dazu auch Offenbarung 12, Vers 6 und die Verse 13 bis 17. Danach wird Israel gerecht gesprochen und das Tor der Gerechtigkeit des kommenden messianischen Reiches wird sich aufschließen, weil es durch das Tor des Herrn gegangen ist. In Psalm 118, Vers 19 und 20 lesen wir, tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Jesus hat gesagt in Johannes 10, Vers 7 und 9, ich bin das Tor zu den Schafen und ich bin die Tür. Damals wollte Israel nicht hindurchgehen. Am Ende der Tage wird es dies tun. Fünftens, Israel wird rückblickend das Heilshandeln Gottes mit ihm und mit den Völkern erkennen und diese Erkenntnis wird in seinen Augen wunderbar sein. In Psalm 118, die Verse 21 bis 24 lesen wir, ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Sechstens. Nun erwartet Israel die bevorstehende Ankunft seines Messias, die Rückkehr Jesu. In Psalm 118, die Verse 25 bis 26 lesen wir, ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohlgelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn! Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus! Vers 26 hat ebenfalls eine direkte messianische Bedeutung, weil der Herr dieses Wort auf sich anwendet. In Matthäus 23, Vers 38 bis 39 lesen wir: Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Dass der Herr Jesus diesen Psalmvers erst in Matthäus 23, Vers 39 zitiert, also nachdem die Juden dies bereits am Psalmsonntag bei seinem Einzug in Jerusalem gerufen hatten, Matthäus 21, Vers 9, macht deutlich, dass das noch nicht die letztendliche Erfüllung war. Der eigentliche Willkommensgruß harrt somit noch der Vollerfüllung. Er wird ertönen, wenn Jesus wiederkommt. Siebtens. Israel wird in der Erscheinung Jesu den Messias als Gott erkennen und ihn preisen. In Psalm 118, Vers 27 und 28 lesen wir: Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben, bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Und achtens, Psalm 118 und damit die Gesamtheit der messianischen Psalmen endet mit dem Hinweis in Vers 29: Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade währt ewiglich.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten soeben den ersten Teil der Auslegung über Psalm 118 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.